Liebe Teilnehmer an diesem Gottesdienst in unserem Livestream, liebe Gemeinde, liebe Freunde, ich wünsche euch zum Hören und mir zum Reden Gottes reichen Segen. In den letzten beiden Gottesdiensten hat uns das Spannungsfeld zwischen den Leiden und Problemen der Gegenwart und der Erwartung der zukünftigen Herrlichkeit beschäftigt. Wir haben die leidenden Jünger Jesu nach der Kreuzigung betrachtet, die von der Auferstehung am Ostersonntag überrascht wurden. Und wir haben im letzten Gottesdienst die judenchristlichen Empfänger des ersten Petrusbriefs in der heutigen Türkei, die zur Zeit des Kaisers Nero unter Verfolgung litten, angeschaut. Wenn ihr den letzten Gottesdienst verfolgt habt, dann könnt ihr euch vielleicht noch an das Bild erinnern, das Immanuel Kühnlein so plastisch beschrieben hat. Im Schmelzfeuer des Leides erweist sich, ob das, was wie Gold aussieht, auch echtes Gold ist oder vielleicht nur schön glänzende metallische Einschlüsse im Gestein. Das Feuer dient zum Schmelzen und Reinigen. Durch das wird das echte Gold geläutert und so lange, bis am Schluss nur noch reines Gold übrig bleibt. Der zukünftige Erwartungshorizont aus dem letzten Gottesdienst lässt sich so beschreiben. Wenn der Glaube sich im Schmelztiegel der Christenverfolgung bestätigt und bewährt hat, dann werden die Christen zu der letzten Zeit bei der Wiederkunft Jesu Christi dafür Lob, Herrlichkeit und Ehre empfangen. Jetzt ist zugegebenermaßen die Angabe bei der Wiederkunft Christi ein eher etwas unbestimmter Zeitbegriff. War es also die Naherwartung der Wiederkunft Jesu, oder was sonst könnte die Gläubigen motiviert haben, in den unbeschreiblichen Leiden der Christenverfolgung durchzuhalten? Ich habe vor 2 Wochen in meiner Predigt über die Auferstehung gesagt, die Spanne unseres Lebens ist wie ein Tropfen im Meer der Ewigkeit. War es das, was die Christen angespannt hat, das Bewusstsein, dass die kurze Leidenszeit hier auf dieser Welt nichts ist im Vergleich zur Ewigkeit? Sicher. Vor allem aber haben die Christen aus einer lebendigen Beziehung zu ihrem Herrn gelebt. Das war ihnen so präsent, dass dadurch alles andere in den Hintergrund gerückt ist. Ich werde heute über ein Geheimnis sprechen. Über etwas, das viele Jahrtausende lang verborgen war. Über etwas, was die Propheten nicht vollständig erforschen konnten und etwas, in das selbst die Engel im Himmel nicht hineinschauen konnten. Es geht um das Geheimnis der Errettung. Ich lese uns hierzu den Text aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Verse 8 bis 12. Es knüpft an den vorherigen Abschnitt, wo es um Jesus Christus ging. Ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obwohl ihr ihn jetzt immer noch nicht seht. Und jubelt mit unaussprechlicher, verherrlichter Freude, weil ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, die Errettung eurer Seelen. Im Hinblick auf diese Rettung haben schon die Propheten intensiv gesucht und geforscht. Sie hatten dieses Gnadengeschenk vorhergesagt, das euch jetzt zuteil wird. Sie forschten, auf welche Zeit und welche Umstände der Geist Christi hindeutete. Der wirkte in ihnen, als er ihnen im Voraus die Leiden Christi und die Herrlichkeit danach zeigte. Es wurde ihnen auch gezeigt, dass sie ihren Dienst nicht für sich selbst, sondern für euch taten. Von denen, die euch jetzt durch das Wirken des Heiligen Geistes das Evangelium verkündigt haben, wurde die Botschaft überbracht. Selbst Engel hätten das alles gerne gesehen. Diese Christen, an die der Apostel Petrus schreibt, haben eine tiefe, eine innige Beziehung zu ihrem Herrn Jesus Christus. Obwohl sie ihn persönlich noch nie gesehen haben, ist diese Beziehung durch 2 Dinge gekennzeichnet. Durch Liebe und durch Glauben, das heißt durch tiefes Vertrauen. Liebe ist ein Thema, das den Apostel Petrus selbst irgendwo betrifft. Er hatte seinen Herrn nach dessen Gefangennahme verleugnet, 3-mal verleugnet. Deswegen hatte ihn Jesus nach seiner Auferstehung auch 3-mal gefragt, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus bestätigt das 3-mal und erhält auch 3-mal von Jesus den Auftrag, seine Schafe zu hüten, das heißt, die Verantwortung für die anderen Christen zu übernehmen. Liebe ist die Voraussetzung für den Glauben. In puncto Glauben werde ich erinnert an die Ansage Jesu an den Jünger Thomas, den man als den Zweifler bezeichnet. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Etwas zu glauben, was wir vor Augen haben, ist einfach. Hier werden uns Vorbilder des Glaubens vorgestellt, die an Jesus Christus glauben, ohne ihn je gesehen zu haben. Aus dieser Liebe und diesem Vertrauen resultiert Freude. Eine Freude, die Petrus als unaussprechlich und verherrlicht bezeichnet. Diese Freude übersteigt alles, was man mit Worten beschreiben kann. Und Liebe und Vertrauen bewirken, dass das Ziel des Glaubens erreicht wird. Die Errettung der Seelen, das heißt, die Errettung der Menschen in ihrer ganzen Persönlichkeit. Die Propheten des Alten Testaments beschäftigten sich viel und ausführlich mit dem Geheimnis der Errettung, der Frage nach dem Heil Gottes. Alles, was Gott vorhatte, ließ er durch seine Propheten im Voraus verkünden. Beim Propheten Amos lesen wir: Gott, der Herr, tut nichts, er offenbare denn seinen Ratschluss den Propheten, seinen Knechten. Die Propheten wussten von dem Messias, dem Gottesknecht, der einmal die Errettung bringen würde. Ich empfehle euch, zu Hause mal in Ruhe das herrliche Kapitel 53 des Propheten Jesaja zu lesen. Ein Vers hieraus: Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Die Propheten wussten auch, dass dieses Heil, das der Messias bringen würde, nicht nur auf das Volk Israel beschränkt war. Dazu nochmal der Prophet Jesaja: Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, all ihr Enden der Erde. Denn ich bin Gott und keiner sonst. Ich habe bei mir selbst geschworen, aus meinem Mund ist Gerechtigkeit hervorgegangen, ein Wort, das nicht zurückgenommen wird. Ja, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge schwören. Nur in dem Herrn wird man von mir sagen, habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Zu ihm wird man kommen, aber beschämt werden alle, die sich gegen ihn auflehnten. Jesus selbst zitierte den Propheten Jesaja in der Synagoge in Nazareth. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkünden das angenehme Jahr des Herrn. Und dann, Jesus aber fing an, ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Das ist das Geheimnis der Errettung, das die Propheten erforscht hatten. Auch Engel, so erfahren wir, hatten das dringende Verlangen, in diese Errettung Einblick zu bekommen. Der Ausleger John MacArthur schreibt in seinem Kommentar zum ersten Petrusbrief über die Engel: Sie haben eine heilige Wissbegierde, um die Art von Gnade zu verstehen, die Sie nie erfahren werden. Die heiligen Engel müssen nicht errettet werden und die gefallenen Engel können es nicht. Aber die heiligen Engel möchten die Errettung verstehen, damit sie Gott besser verherrlichen können, was der Hauptgrund ihrer Existenz ist. Der Apostel Johannes beschreibt diesen Lobpreis der Engel vor dem Thron Gottes im Buch der Offenbarung so: Und ich sah und ich hörte eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten. Und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Die sprachen mit lauter Stimme: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Schauen wir uns jetzt noch an, auf welche Art und Weise dieses Geheimnis der Errettung den Menschen vermittelt wurde. Bereits bei der Schilderung des Forschens der Propheten im Alten Testament weist der Apostel Petrus darauf hin, dass der Geist Christi in ihnen wirkte. und sie inspirierte zu ihren Vorhersagen. Der Geist Christi ist ein Synonym für den Heiligen Geist. Propheten reden also nicht aus eigenem Antrieb, wenn sie weissagen. Petrus beschreibt es in seinem zweiten Brief so: Es ist noch nie eine echte Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Also schon bei den Propheten war es der Heilige Geist, der die frohe Botschaft von der Errettung verkündigt hatte. Er hatte ihnen auch ganz klar gemacht, dass der Inhalt ihrer Prophezeiungen nicht für ihre Zeitgenossen oder für sie selber bestimmt war, sondern auf eine spätere Zeit hingedeutet hat. Sie dienten also denen, die nach dem Kommen des Messias lebten. Klar und deutlich wurde das Evangelium durch die Verkündigung der Apostel. Und wiederum ist es hier der Heilige Geist, der vom Himmel gekommen war, der diese Verkündigung inspiriert hat. Jetzt möchte ich den Bogen schlagen zu uns heute und konkret fragen, worum geht es denn bei dieser Errettung, die hier als das Ziel des Glaubens vorgestellt wird? Erstens geht es um die ein für alle Mal bewirkte Errettung. Durch den Glauben sind Christen hineingenommen in das Erlösungswerk Jesu Christi. Sie sind befreit. Das ist was, das du hast, wenn du in einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus lebst, wenn er dein Herr und Heiland ist. Oder, wie es der Apostel Petrus ein paar Verse weiter beschreibt, von Neuem geboren bist durch das lebendige Wort Gottes. Dann bist du gereinigt von deiner Schuld. Du weißt, Jesus Christus ist für mich gestorben. Sein Tod und seine Auferstehung gelten auch für mich. Das heißt, du bist mit ihm gestorben und auferstanden. Du hast eine neue Stellung, eine neue Position. Du hast Zugang zu Gott, dem Vater, der in einem unzugänglichen Licht wohnt und in seiner Heiligkeit keinen Kontakt zu den Menschen in dem sündigen Zustand haben könnte. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. So beschreibt der Apostel Paulus diesen neuen Status der Christen im Römerbrief. Zweitens geht es um eine kontinuierliche Errettung, die Veränderung der Persönlichkeit in das Bild Gottes. Das heißt, wir werden dem Zustand ähnlicher, in dem Gott uns ursprünglich geschaffen hat. Diesen Prozess nennt die Bibel auch Heiligung. Es ist gewissermaßen die Errettung von unserer alten Wesensart und das Wachsen des neuen Menschen in Christus. In den weiteren Ausführungen, die der Apostel Petrus in seinem Brief macht, wird das noch Thema sein, aber ich möchte die nächste Predigt nicht spoilern. Lass mich an dieser Stelle einfach mal darauf hinweisen, dass es nicht genügt, so wie es in Gemeinden unserer Prägung vielleicht gerne getan wird, davon zu sprechen, dass wir gerettet sind, und uns dann damit zufrieden zu geben und weiterzuleben, wie es uns gerade gefällt. Deswegen widmet sich Petrus sehr intensiv der Frage, wie denn ein Leben als Christ aussehen soll. Was ist das für ein Ruhm, wenn ihr um schlechter Taten willen geschlagen werdet und es geduldig ertragt? Aber wenn ihr um guter Taten willen leidet und es ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen. Also darum geht's. Drittens geht es um die zukünftige Errettung. Das ist die Errettung vor dem Zorn Gottes im letzten Gericht. Paulus beschreibt das so: Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Auch wenn wir als Christen jetzt schon einen neuen Stand haben, auch wenn die gelebte Beziehung zu Jesus Christus durch Liebe und Vertrauen den neuen Menschen in uns wachsen lässt, das Schönste kommt noch. Wer braucht denn jetzt diese Errettung? Oder vielleicht frage ich erst mal andersrum, wer braucht denn diese Errettung nicht? Jemand, der schon alles hat, braucht keinen Kredit aufzunehmen. Jemand, der nicht krank ist, braucht keinen Arzt. Jesus sagt, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Er sagt das zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, zu denen, die sich auf ihren Status berufen haben und gedacht haben, sie seien die Auserwählten Gottes. Das Heil Gottes ist für die Armseligen und Elenden, für die Müden und Kranken. Nicht für die, die beten, wie der Pharisäer im Tempel: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Sondern, dass es für die, die mit gesenktem Blick beten: Gott, sei mir Sünder gnädig. Jemand, der nicht verloren ist, braucht keine Errettung. Deswegen sagt Jesus über sich selbst: Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Er meint damit nicht, dass die Pharisäer ihn etwa nicht nötig gehabt hätten oder dass ihre selbst erfundene Frömmigkeit sie ausreichend gerecht gemacht hätte, sondern er meint, Zugang zum Heil Gottes gibt es für die, die erkannt haben, dass sie es nötig haben und die sich von ihm helfen lassen wollen. Wo stehst du? Gehörst du zu denen, die sagen, diesen Jesus brauche ich nicht. Ich komme gut allein zurecht, meine Probleme löse ich selber. Dann warst du vielleicht noch nie in einer Situation, in der dir deine eigene Ohnmacht so richtig bewusst geworden ist. Die gegenwärtige Corona-Krise kann dazu dienen, uns erneut ins Bewusstsein zu rufen, dass wir letztlich gar nichts in unseren Händen halten. Ein kleines Virus legt die ganze Welt lahm. Von einem Tag auf den anderen ist nichts mehr, wie es vorher war. Die Bibel redet von einem anderen Virus, das die ganze Welt infiziert hat, und sie nennt es Sünde oder Schuld. Du kannst es ignorieren, du kannst so leben, als wäre dieses Erdendasein alles und danach käme nichts mehr. Oder du kannst innehalten und dir deinen Zustand bewusst machen: In diesem Leben und in der Ewigkeit brauchst du Jesus. Wer zu ihm kommt, den wird er nicht hinausstoßen. Wende dich an ihn, bete zu ihm, er wird dich retten. Ich fasse zusammen. Wir haben das leuchtende Vorbild der damaligen Christen in der Verfolgungszeit betrachtet. Wir haben gesehen, wie sie Jesus geliebt und an ihn geglaubt haben, obwohl sie ihn nie gesehen hatten. Das hat sie mit einer tiefen inneren Freude erfüllt, die von Gott kommt. Sie wussten, das Ziel ihres Glaubens, die Errettung, gehört ihnen. Diese Errettung war ein Geheimnis, das die Propheten des Alten Testaments erforschten und doch nur im Ansatz ahnten, was es bedeutet. Auch Engel konnten in dieses Geheimnis nicht hineinschauen. Jetzt ist das Geheimnis im Evangelium, in der guten Botschaft von Jesus Christus, aufgedeckt. Es steht bereit für alle, die ihr Leben in einer lebendigen Beziehung zu Jesus führen. Ich bete. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen für diese wunderbare Errettung, die du geschaffen hast. Du hast dich hingegeben für uns, du bist den schweren Weg ans Kreuz gegangen, du bist auferstanden und du lebst. Danke, Herr Jesus, dass diese Errettung, die du für uns bewirkt hast, real werden kann. Danke, dass sie uns mit tiefer Freude erfüllen kann, mit einer Freude, die uns jubeln lässt und die so wunderbar ist, dass man sie gar nicht mit Worten ausdrücken kann. Hab von Herzen Dank. Herr, ich bitte dich, dass du diese Freude in jedem, der an diesem Gottesdienst teilnimmt, real werden lässt. Dazu schenk uns deinen Segen. Amen.